Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees. Wir passierten mehrere große Städte, deren Schönheit Jack und auch mich mit staunender Bewunderung erfüllte. Rom, Athen, Karthago, Babylon, Theben können in den Tagen ihrer höchsten Blüte nur ein Schatten der himmlischen Städte gewesen sein, die ihre geistigen Gegenstücke und Vorbilder waren. Verzage nicht, du gute Seele, wenn auf Erden dein Pilgerfuß auch niemals die heilige Stätte betritt, die dein Herz ersehnt. Wenn auch deine Augen niemals das Land erblicken, das den lieblichsten aller Namen Heimat trägt. All dein Streben wird dort, wo die Sonne ewig scheint, schöner als du je geträumt, Vollendung finden. Du als Jude, dessen Fuß niemals den Ölberg betrat. Du als Moslem, dessen Augen nie das Heiligtum in Mekka sahen. Du als Katholik, der den Petersdom nur in seinen Träumen fand. Und jede ernste Seele, die in Gedanken ein Heiligtum ersehnt und verehrt, fasset Mut. Wenn die Liebe euer Herz gereinigt hat und eure Hände sanft geworden sind in wirkender Güte, wenn eure Augen Liebe ausstrahlen und eure Seelen in Gewänder der Hilfe und Vergebung gekleidet sind, wenn Christus nach Prüfung und Mühen in euch wiedergeboren wird, dann werdet ihr das Ziel erreichen, das herrlicher ist als alle eure Träume. Ja, die Erfüllung wird dort, wo die Seele in seinem Angesicht erwacht, all eure Erwartungen weit hinter sich lassen. Immer neue, überraschende Schönheiten boten sich uns auf unserem Wege an diesen Städten vorbei. Oft wurden wir von den schweigenden Wundern, die sich uns auftaten, tief ergriffen. Jetzt erreichten wir eine Hügelkette. Hier hüllten uns alle nur denkbaren Wohlgerüche ein. Ein wahrhaft unbeschreiblicher Genuss. Am Fuße des Berges unter uns bemerkten wir ein nicht allzu großes Haus, von einem solchen Ebenmaß, wie es sich nur die Seele eines Künstlers ersehnen konnte. Ein zur Wahrheit gewordener Traum eines müden Malers, Musikers oder Dichters. Wahrhaftig, hier schien die Geburtsstätte der Schönheit, der Harmonie, des schauenden Entzückens, wie auch der Grazie und des Rhythmus zu sein. Echo und Gesang erhoben sich über die Hügel hinweg und veranlassten den See, sich silbrig zu kräuseln. Vögel von traumhaftem Gefieder ließen ihre Hymnen aus Bäumen von immergrüner Pracht ertönen. Durch und über alles breitete der Himmel sein Firmament in so luftigen und herrlichen Tönen und Farben, wie sie auf Erden kein Gegenstück haben. Als wir uns dem Hause näherten, kamen uns einige Freunde entgegen, unter ihnen eine Frau, die ich kürzlich in der Schule getroffen hatte und die Kinder besonders gern mochten. Kaum erkannte Jack sie, als er auch schon mit allen Anzeichen großer Zuneigung auf sie zulief. Keinerlei Scheu noch Unbeholfenheit zeigte sich in dem Benehmen dieses Kindes der Armut. Denn der Schlafteil seines Lebens hatte ihn bereits für die Bedingungen dieses Lebens vorbereitet und geschult. Obwohl er sich in seinem Wachzustand in eine niedrigere Verkleidung hüllen musste, war sein königliches Vorleben hier wohl entdeckt worden. Der Sohn eines Königs kehrte aus seiner Verbannung heim. Niemand machte ihm hier seine Rechte streitig. Niemand fragte, welche Wege er wohl gewandert sei. Seine vorübergehende Abwesenheit konnte, so wusste jeder, jetzt nur noch kurze Zeit mehr andauern. Der kurze Zeitraum, den Jack bis zu seiner Rückkehr auf die Erde hier weilte, war ganz mit Beglückwünschungen und Freudenrufen erfüllt. Der Morgen würde ihn wieder auf die Erde zum Verkauf von Streichhölzern zurückbringen, bis ein furchtbarer Husten ihm den Lebensfaden abschneiden sollte. In welchem Gegensatz standen hier die beiden Lebensbedingungen? Auf Erden unerkannt und verleugnet, im Himmel aber von Freude erfüllt und willkommen geheißen. Wenn dies wirklich eine Tatsache ist, warum erinnern wir uns auf Erden dann nicht daran? Fragte ich Arves. Nur weil wir irrtümlich glauben, alle Träume seien nichts als Launen des Gehirns. Und sei es ein Hirngespinst, ein Märchen, dass wir ein Schlafleben führen. Hat nicht Gott dem Salomo seine Weisheit in einem Traum verheißen? Bediente sich nicht Gott des gleichen Mittels, als er Josef im Traum aufforderte, mit dem Jesuskind nach Ägypten zu ziehen? Das gleiche Mittel benutzt Gott auch heute. Aus eigener Torheit aber achten wir nicht auf den Wahrheitsgehalt unserer Träume und stellen uns so Gott, der nur unser Bestes wünscht, in den Weg. Er berichtete weiter. Als die Zeit kam, dass Jack wieder auf die Erde zurückkehren musste, begleitet ihn Arves bis zur Grenze der Nebelwand. Für mich aber sollte nun ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen. Ich durfte mit meiner Gastgeberin sprechen, die mir, wie Arves schon bemerkt hatte, sehr wohl bekannt war. Wohl hatte ich sie in der Schule getroffen, als sie sich den Kindern mit großer Liebe widmete. Ich kannte sie aber noch in einem weit tieferen Sinne. In der Einsamkeit meines irdischen Lebens waren ihre Gedichte fast meine einzigen vertrauten Gefährten gewesen. In ihr fühlte ich eine verwandte Seele, die das Leben, wie ich es kannte, mit seinen tiefen Sehnsüchten und Herzensnöten so ganz verstand. Nur hatte sie dieses Leben bezwungen und eine Ruhe erreicht, nach der ich vergeblich gesucht hatte. Nach ihrem Tode erfuhr ich einiges über ihr Leben. Ihr Vater war ein Geistlicher. Sie wurde zum Dienste wahrer Liebe erzogen, die Mittelpunkt und Wirkungsbereich jeder wahren Religion ist und deren sich ständig erweiternder und vertiefender Einfluss uns wie auf einem mächtigen Strom in den unendlichen Ozean Gottes trägt. Während sie so himmelwärts dahinglitt, warf sie das Sonnenlicht, das auf sie fiel, in ihren Dichtungen zurück und erzählte von ihren tiefsten Erfahrungen. Auf alle Stürme und Schwierigkeiten, von denen ich umringt war, übte ihre reine Stimme einen wundervoll besänftigenden Einfluss aus. Selbst wenn die Stürme über ihr zusammenbrachen, so sang sie von dem Frieden und verwebte beides wie Schuss und Faden zu einem so wundervoll harmonischen Muster, dass keine Spur eines Zweifels über die Gewissheit des rechten Weges bleibt. Ja, sie besaß die Schwingen des Glaubens, durch die sie hoch über die Dunkelheit aufsteigen konnte, dorthin, wo die Sonne der unbefleckten Wahrheit mit glorreichen Verheißungen zu einem neuen Tag aufging. So konnte ihre führende Stimme die noch unwissenden Seelen dazu bewegen, ihr zu folgen, wie sie selbst Christus gefolgt war. Und so war auch ich ihr gefolgt und stand nun zum ersten Mal auf ihrer eigenen Höhe. Du wirst es, lieber Leser, gewiss verstehen, dass es mich drängte, hier zu verweilen, um ihr für all das, was sie für mich getan hatte, aus tiefster Seele zu danken. Als Arves mit dem Jungen hinter dem Hügel verschwunden war, wandte sie sich mir zu, ergriff meine Hand und sagte schlicht: »Nun können wir sprechen. Herzlich willkommen.« »Lass mich dir für alles, was du für mich und durch deine Schriften getan hast, von ganzem Herzen danken«, sagte ich. »Solcher Dank gebührt nicht mir, sondern Gott allein. Er füllte in seiner großen Gnade meinen Krug so voll, dass er überfließen musste. Welche Musik auch in meinen Versen erklang, sie rührte von den herniederfallenden Segnungen und nicht von dem Krug, der die Becher füllte.« »Ja, gewiss«, erwiderte ich, »seinen Namen preist meine Seele, und dennoch kann ich nicht an der Tatsache vorübergehen, dass die Süße der Musik eben aus diesem Gefäß quoll.« Sie erwiderte: »Das ist wohl richtig«, und während ihre Blicke in die Ferne schweiften, fügte sie in einem weichen, kaum hörbaren und doch eindringlichen Ton hinzu: »Eben darum gebührt ihm doppelter Dank. Erschaffte er nicht auch das Gefäß?« »Lass uns in den Garten gehen«, fuhr sie fort, als wollte sie von diesen Gedanken ablenken. »Dort können wir inmitten der Blumen miteinander plaudern. Welch ein wunderbarer Ausgleich für alle Mühen auf Erden ist es doch, mit einem solchen Heim beschenkt zu werden.« »Aber dein Ideal vom Himmel wird dies hier wohl trotzdem nicht sein«, fragte ich sie. »Nicht mein früheres Ideal, denn ich sehe jetzt, wo ich, vielleicht gemeinsam mit der ganzen Menschheit, einen Fehler machte. So wie ich es heute sehe, lässt sich unser Streben auf Erden, eine klare Idee vom Himmel zu gewinnen, mit den Erfahrungen eines Bergsteigers vergleichen, der bei Tagesanbruch von der Hütte aufbricht und dabei einen sehnsüchtigen Blick auf den Gipfel richtet, den er erreichen möchte. Tiefer Glaube verleiht unseren Schritten erst die notwendige Sicherheit und führt uns über 1000 Zweifel hinweg, an denen andere scheitern, so wie sie auf ernste Schwierigkeiten stoßen.« »Würdest du heute, falls du wieder schreiben könntest, deine jetzigen Erfahrungen dichterisch gestalten?« »Ja, warum sollte ich denn heute nicht ebenso schreiben können, wie andere doch auch singen können?« rief sie aus. »Über Geburt und frühes Kindesalter kommt ein Genie, welcher Art es auch sei, in seinem sterblichen Zustand nicht hinaus. Erst hier vermag es zu wachsen, seine Fähigkeiten auszuweiten und in ihren Vollgenuss zu gelangen. Dort unten werden immer noch einzelne Noten der allumfassenden Melodie von Engelslippen vernommen. Inmitten irdischer Zwietracht können wohl kindhafte Finger auf der Fiedel streichen. Der Vollklang der Harfe findet dagegen keinen Widerhall.« »Ich danke Gott von Herzen, dass ich hier schreiben darf. Die Buchstaben erlernte ich auf Erden. Nun versuche ich, die Worte zu buchstabieren, aus denen meine Gesänge hier entstehen sollen. Du hast meine erste Sonette vernommen. Lass mich dir eine der hier entstandenen vorlesen.« Als sie dies sagte, wandte sie sich zum Hause, um schon nach wenigen Augenblicken mit einem Buch zurückzukehren, aus dem sie mir vorzulesen begann.